Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Eine Affenschar zieht einen Hügel hinab, einen moosbedeckten Hügel. Es sind 9 Makaken. Rote Hügel sieht man im Hintergrund. Es sieht ein bisschen aus, als würden die Tiere durch ein wildes Paradies laufen. Exotisch, anders und irgendwie ganz wild. Ja, hallo bei Mir san Tier. Ich bin Tina Gentner und kann, glaube ich, jetzt schon sagen, willkommen zu einer etwas anderen Folge unseres Zoo-Podcasts. Was ich euch gerade zu beschreiben versucht habe, ist das Bild Affenfries von Franz Marc. Ja, und was hat jetzt das mit Mir san Tier zu tun? Dieses Bild ist 1911 entstanden, genau das Jahr, als auch der Tierpark Hellerbrunn gegründet wurde. Und Franz Marc hat, wie viele Maler und Malerinnen, Zeit in Tierparks und Zoos verbracht und sich dort auch inspirieren lassen. Und wir können heute aus diesen Bildern auch viel über die Geschichte und die Entwicklung der Zoos in den letzten gut 100 Jahren herauslesen. Wie sahen Zoos damals aus? Was haben die Besucher und Besucherinnen dort gesucht? Und was haben die Zoos und Tierparks geboten? Im Franz-Marc-Museum, eine gute Stunde von hier in Kochel am See, gibt's gerade die Ausstellung »Die Moderne im Zoo«. Vielleicht sind euch ja auch schon die bunten Poster in der Stadt aufgefallen, die darauf hinweisen. Der Tierpark Hellerbrunn ist Kooperationspartner dieser Ausstellung. Und ich freue mich sehr, dass wir für unseren Podcast die Kuratorin der Ausstellung und Fachfrau für Tierstudien und Kolonialgeschichte als Gesprächspartner bekommen haben, Dr. Katharina Lee Chichester. Ich bin gleich digital mit ihr verbunden, weil sie nicht in München, sondern in Bochum zu Hause ist, wo sie am Kunstgeschichtlichen Institut der Ruhr-Universität lehrt. Ja, hallo Lee Chichester. Hallo Lee, schön, dass du Zeit für uns hast.
Hallo, schön hier zu sein.
Lee, ich habe gerade eben schon das Bild Affenfries von Franz Marc ein bisschen beschrieben. Ist ja einer der Maler der Künstlergruppe Blauer Reiter. Das ist 1911 entstanden.
Ja, genau.
Als auch der Tierpark Hellerbrunn gegründet wurde. Ist denn der Franz Marc jetzt durch Hellerbrunn gewandelt, hat seine Staffelei aufgestellt und die Affen gemalt? Weiß man das?
Wir wissen das nicht konkret. Also wir wissen, dass Marc überall, wo er hingereist ist, so das sieht man in seinen Tagebuchnotizen und in seinen Skizzenbüchern, auch eigentlich immer in den Zoo gegangen ist. Das war schon 1903, bei seiner ersten Paris-Reise ist er in Pariser Zoo gegangen, dann auch 1907, dann in Köln berichtet er, wie toll er die Gastronomie dort fand und einen schönen Tag irgendwie im Zoo-Restaurant verbracht hat. In Berlin war er längere Zeit und schrieb an seine Gefährtin, dass er in der Nähe des Zoologischen Gartens sich ein Hotel gesucht hat, um mehrere Tage nur im Zoo zu verbringen. Und wir wissen daher, dass er ja gerne in Zoos gegangen ist, dort Tiere studiert hat. Und es ist daher sehr naheliegend, dass er auch in Hellerbrunn war, zumal ab 1911 die Anzahl der nicht-europäischen Tiere, die er eben nur im Zoo studiert haben kann, in seinen Werken zunehmen.
Jetzt ist er ja auch nicht der einzige Maler oder Künstler, der gern in den Zoo gegangen ist. Ich habe mal nachgeguckt, allein bei euch durch die Ausstellung kriegt man ja mit, also Oskar Kokoschka, der hatte, glaube ich, sogar eine Sondermalerlaubnis für den Zoo. Alfred Kubin, Max Liebermann, Emil Nolde, Paul Klee, also viele Maler und Malerinnen hat es irgendwie in den Zoo gezogen. Warum denn? Was haben die denn da gesucht?
Ja, das ist eben so ein interessantes Phänomen, was in der Kunstgeschichte noch gar nicht wirklich aufgearbeitet ist. Das wird in dieser Ausstellung zum ersten Mal, sind wir dem nachgegangen, dass wirklich ein Großteil der Künstler der Moderne im Zoo gearbeitet hat. Und wie du schon gesagt hast, auch August Macke, der war befreundet mit dem Leiter des Zoo-Restaurants und konnte da immer seine Staffelei unterstellen. Verschiedene Künstler hatten Sondergenehmigungen, auch in die Käfige reinzugehen oder zumindest das erste Gitter zu überwinden, um näher dran zu sein. Und letztlich zeigt sich aber, dass der Zoo einfach um 1900 ein sehr populärer Ort war. Also er ist es ja heute auch noch. Aber damals war es so eine Hauptattraktion der europäischen Großstädte. Also es war ein Ort des Amüsements. Es gab eben nicht nur ungewöhnliche Tiere zu sehen, die man eigentlich gar nicht kannte zu dieser Zeit. Es gab ein breites Angebot an Gastronomie, also auch für jeden Geldbeutel war was dabei. Es gab tägliche Militärkonzerte in vielen Zoos, Bälle, Künstlerfeste, Kostümfeste, dann natürlich sowas wie Elefantenreiten, Streichelzoos. Also es gab Dressurvorstellungen und natürlich auch Völkerschauen. Also auch das war eben ein Teil natürlich der Zoo-Geschichte. Und damit waren Zoos Orte, ja, wo man hinging am Wochenende, um sich zu amüsieren, um sich zu erholen. Es war auch ein Ort, wo man sich zeigte, wo man vielleicht auch geflirtet hat, Geschäfte gemacht hat. Also Künstler gingen durchaus auch ins Zoo-Restaurant, um sich mit Galeristen zu treffen oder mit Künstlerkollegen.
Lee, ich finde ja, zu dem, was du gerade erzählt hast, passt noch ein weiteres Bild aus eurer Ausstellung Moderne im Zoo sehr gut. Ich muss ja zugeben, dass ich selbst noch gar nicht in der Ausstellung war, aber man kann online sich schon eine ganze Reihe Bilder anschauen und kann auch in euren Audioguide reinhören. Und das machen wir jetzt hier im Podcast auch mal kurz. Wir lassen uns das Bild Kleiner zoologischer Garten in Braun und Gelb von August Macke mal beschreiben. Entstanden ist es 1912.
Zahlreiche Menschen im Sonntagsstaat, ein gelb leuchtender Baum, ein Pelikan, ein Papagei und im Hintergrund die Silhouette eines Elefanten. In August Mackes Gemälde bewegen sich Mensch und Tier auf engstem Raum, nebeneinander und miteinander, frei von Gittern oder anderen trennenden Hürden.
Lee, ich habe gelesen, August Macke hat viel im Kölner Zoo gemalt, hast du, glaube ich, vorher auch schon angesprochen. Ich nehme jetzt aber mal an, dass vor gut 100 Jahren da auch Gitter und Absperrungen zwischen Mensch und Tier waren, oder?
Ja, genau. Macke fängt ganz schön diesen Zoo eben als bürgerlicher Ort, wo man flanieren ging, sich gezeigt hat, vielleicht auch mal einen Flirt hatte und gleichzeitig so eine Sehnsucht nach einer Harmonie von Mensch und Tier. Wie du schon gesagt hast, man sieht keine Absperrungen. Das ist ziemlich typisch für seine Gemälde im Kölner Zoo. Und das spricht eigentlich mehr für so eine Sehnsucht des Menschen, des Städters, der sich entfremdet fühlte von der Natur, eben durch diese Entwicklung der Industrialisierung, der Technisierung der Welt, der sich gesehnt hat nach dieser verloren gegangenen Harmonie mit der Natur und mit den Tieren.
Und die Tiere, die man auf den Bildern sieht, würde ich jetzt sagen, fast durchgehend eher exotisch, so fremdländisch, was man halt nicht kennt. Heutzutage haben wir ja eine ganz andere Bandbreite. Also in Hellerbrunn gibt es ja das Mühlendorf, wo eben regionale und aber auch internationale Nutztierrassen gepflegt und auch sogar gezüchtet werden, auch weil sie oft als Art eben bedroht sind. Die Themen waren damals aber nicht aktuell. Da ging es um die Exotik, oder?
Ja, also die einheimische Fauna gab es schon auch, aber sie war weniger das, was die Menschen in den Zoo gezogen hat. Also das waren durchaus eher die Tiere, die man so nicht im Alltag kannte oder von den Dörfern, von denen die Menschen damals ja noch in die Großstadt gezogen sind. Und das waren wirklich die großen Attraktionen, die Tiere, für die wurde auch geworben über Postkarten oder so Sammelalben. Die Tiere waren teilweise auch namentlich bekannt. Es gab die Schimpansen in Missy in Berlin oder das Walross Pallas in Hamburg, den Orang-Utan Seemann in Frankfurt. Also das waren teilweise auch sozusagen Tierstars, die überregional bekannt waren und die man auch irgendwie einen Charakter zugeschrieben hat oder so.
Wo haben denn überhaupt die Zoos und Tierparks ihren Anfang genommen? Es kommt ja wahrscheinlich aus privaten Sammlungen.
Genau, Menagerien gab es letztlich schon immer. Das ist immer eine herrschaftliche Form gewesen, Tiere zu sammeln und zu präsentieren, sowohl in Europa bis in die Antike zurück, aber auch im indischen Raum oder in Ostasien. Oft waren diese Menagerien sowohl Naturforschern als auch Künstlern zugänglich. Aber es war trotzdem eher ein fürstlicher Ort, der nur begrenzt für eine Öffentlichkeit und wenn überhaupt, also eher für geladene Gäste oder Adlige oder so, zumindest in der europäischen Kulturgeschichte, zugänglich waren. Und das verändert sich mit der Französischen Revolution. Da stellte sich dann genauso wie mit der Kunst der Herrscher die Frage, was machen wir mit dieser königlichen Tiersammlung? Und die Tiere wurden dann erstmal gesammelt im Jardin des Plantes in Paris und dann eben dort aber auch öffentlich zugänglich gemacht, genauso wie die Kunstwerke des französischen Königshauses dann im Louvre öffentlich gemacht wurden.
Das heißt, Tierparks haben eigentlich auch eine Verbindung zur Französischen Revolution, weil sie da irgendwie auch eher dem breiten Publikum geöffnet wurden, oder?
Genau. Das ist so der Ursprung dieser Öffentlichmachung dieser Tiersammlungen. Auf jeden Fall wurde es zu einem populären Ort und dann haben andere Großstädte in Europa, England, also London war einer der nächsten frühen Gründungen, Berlin ist eine frühe Gründung, ja, wollten andere Städte eben auch ihre eigenen Zoos haben. Und das sind aber meistens eben bürgerliche Bewegungen gewesen, wo sich das Bürgertum mit Wissenschaftlern zusammengetan hat und oft Geld gesammelt hat, dann oft auch königliche Unterstützung erhalten hat. Das war in Berlin so, eben auch in München. Und deshalb waren sie eben auch der Stolz des Bürgertums und etwas, was man präsentiert hat, womit man sich repräsentiert hat, also auch sozusagen den Reichtum des Bürgertums. Ja, das spielt eben auch mit hinein, warum diese Orte so populär waren im 19. und frühen 20. Jahrhundert.
Lee, ich würde gerne noch mal ein Bild aus eurer Ausstellung rausgreifen. Und da könnten wir vielleicht auch noch mal in die Zoogeschichte mit eintauchen, und zwar das Bild In der Tierbude von Paul Meyerheim. Das ist schon von 1891 und wir hören jetzt noch mal ein Stück aus eurem Audioguide.
Was für ein Spektakel! Auf der Bühne hält ein schwarzer, nur leicht bekleideter Mann ein Krokodil auf seiner Schulter. Ein bärtiger Europäer im Seemannskostüm reißt dem Tier die Kiefer auseinander und scheint dem Publikum etwas zuzurufen. In der ersten Reihe hat sich ein Junge erschrocken weggedreht. Der Rest des Publikums staunt und gafft. Nach der Vorstellung des Krokodils wird vielleicht der Elefant vorgeführt, der angekettet schon im Hintergrund wartet. Oder der Affe links muss ein paar Kunststückchen zeigen, während dem Zebu vorne rechts schon der Buckel befühlt wird.
Also wenn man das jetzt so hört, dann glaubt man eigentlich gar nicht, dass das Bild was mit Zoo oder Tierpark zu tun hat. Lee, hat es denn was mit Zoo und Tierpark zu tun?
Nee, genau. Da bewegen wir uns noch ein bisschen mehr so in dieser Gründungsphase der zoologischen Gärten, wo eben noch nicht jede Stadt einen eigenen Zoo hatte. Da spielten Tierbuden eben noch eine größere Rolle. Also diese Wandermenagerien, die von Stadt zu Stadt gezogen sind und Tiere präsentiert haben. Das war auch gerade in München, wo der Tierpark Hellerbrunn ja eine späte Gründung war, 1911, waren Tierbuden eine Möglichkeit für die Öffentlichkeit, vorher schon exotische Tiere in der Stadt zu sehen. Es gab so eine Menagerie auf der Auer Duld oder anlässlich des Oktoberfestes. Also es waren dann eher so Tierbuden, die zu festlichen Anlässen, zur Kirmes oder so aufgebaut wurden.
Lass uns doch mal noch kurz über München sprechen. Wie waren denn die Anfänge in München? Das klang ja vorher so, als ob die Münchner nicht zu den Ersten gehört haben mit einem eigenen Zoo in der Stadt.
Das Münchner Bürgertum hat es als ein Manko gesehen, dass München noch keinen Zoo im 19. Jahrhundert hatte, während die meisten Großstädte das hatten.
Also die waren ein bisschen die Nachzügler.
Ja.
Berlin hatte schon, hast du gesagt.
London, Köln, Amsterdam, Frankfurt, Paris natürlich. Also in den meisten Großstädten, auch im Deutschen Reich, gab es eben schon zoologische Gärten. Und es gab natürlich in München neben Tierbuden auch zwischendurch von einem Privatunternehmer den Versuch, einen Tiergarten zu gründen. Er hieß Benedict Benedict und hat Tiere angekauft und die, ich glaube, am Englischen Garten gezeigt. Aber dadurch, dass es eben so kostspielig ist, diese Tiere zu ernähren, immer wieder neue Tiere zu besorgen, wenn welche gestorben sind, hat das Unternehmen nur wenige Jahre gehalten. Es gab noch mehrere Anläufe, auch Versuche, also einen Verein zu gründen, Gelder zu sammeln, aber es hat sich sehr dahin gezogen. Es hat am Ende auch eine königliche Schirmherrschaft gegeben, die dann das so ein bisschen geholfen hat zu popularisieren. Und es haben sich interessanterweise viele KünstlerInnen dafür eingesetzt, dass ein Zoo gegründet wurde. Also sie haben sowohl sozusagen ihre Unterschrift gegeben dafür, sind in den Verein eingetreten, als auch, dass sie so Künstlerpostkarten gestaltet haben, wo der Erlös vom Verkauf dann eben diesem Verein zur Gründung des Münchner Zoologischen Gartens zugute kam.
Ein sehr frühes Crowdfunding sozusagen.
Genau, ja. Und eben die Künstlerschaft hat sich eben auch ein Zoo gewünscht, um mehr lebendige Tiere studieren zu können.
Also Lee, ich nehme mit, der Tierpark war vor gut 100 Jahren und vielleicht sogar noch mehr wirklich eigentlich ein ziemlich zentraler Ort für ganz viele Situationen und Fragen. Also es war gar nicht nur ein Ort, um dort die Freizeit zu verbringen, sondern naja, für viele vielleicht auch ein Ort, um wirklich Tiere überhaupt mal zu sehen, um Tiere zu studieren, sei es jetzt als Künstler, aber vielleicht auch von der wissenschaftlichen Sicht her, die endlich mal lebendig und bewegt vor der Nase zu haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also was wir, so unsere These in der Vorbereitung der Ausstellung war, dass der Zoo auch deshalb so ein beliebtes Motiv ist um 1900, weil so viele Themen, die den Menschen um 1900 umgetrieben haben, sich daran eigentlich auch festmachen lassen. Also es ist die Zeit der Industrialisierung, der Verstädterung. Die Tiere werden im Alltag der Menschen weniger. Ne? Es gibt sozusagen diese Technisierung auch des Transports, die Schlachthöfe, die an die Stadtränder ziehen. Und gleichzeitig entstehen mitten in der Stadt diese Orte für eine Fauna und dann eben auch noch für eine nicht-europäische Fauna. Das heißt, es sind auch Schauplätze des Kolonialismus. Es sind aber auch Orte, wo eben Evolutionstheorie verhandelt wird. Die Frage, wo steht der Mensch gegenüber dem Tier? Inwiefern beherrscht der Mensch die Natur? Genau, also viele der großen Fragen, die die Menschen um 1900 umtrieben oder werden auch in zoologischen Gärten oder manifestieren sich dort, kann man vielleicht sagen.
Da sage ich dir vielen, vielen Dank für den Blick in die Zoogeschichte, diesmal mal von einer ganz anderen Seite, nämlich eigentlich über die Kunst. Lee Chichester, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und mit uns da mal drauf geschaut hast.
Ja, danke für die Einladung und für euer Interesse. Danke dir.
Du suchst eine neue berufliche Herausforderung und du hast Lust auf einen Job im sinnstiftenden Umfeld von Artenschutz, Nachhaltigkeit und Umweltbildung? Hellabrunn bietet des Öfteren spannende Stellen an für ausgebildete Tierpfleger, Wissenschaftler, Handwerker, Mitarbeiter in der Verwaltung sowie Minijobs in den Kassen und beim Besucherservice. Auch deine Berufsausbildung in der Tierpflege oder Gärtnerei kannst du im Tierpark Hellabrunn machen. Schau mal vorbei auf www.hellerbrunn.de/karriere. Es könnte sich lohnen.
Es ist so schön, man scheint im Podcast fliegen zu können. Gerade noch war ich verbunden mit Lee Chichester von der Ruhr-Universität, mit der ich ja unter anderem über das Bild Makakenfries von Franz Marc gesprochen habe. Und schwupp, schon stehe ich vor einer Gruppe Affen vor den Drills hier in Hellerbrunn. Neben mir ist der zoologische Leiter Carsten Zehrer. Hallo Carsten.
Hallo Tina, schön, dass du da bist.
Ja, wir haben uns einen wunderbaren Ort ausgesucht. Wir haben ja vorher viel über die Tiere, über Affen gesprochen, aber eben über die, die man im Bild sieht. Jetzt sind wir wieder live vor Ort sozusagen. Hast du denn eigentlich auch schon mal so, ich weiß nicht, die Staffelei ausgepackt und gemalt im Zoo?
Nein.
Du weißt, es wäre auch besser keiner. So.
Ja, es ist durchaus besser, auf jeden Fall.
Vielleicht fotografiert.
Das auf jeden Fall, ja, schon sehr lange tatsächlich.
Also wir haben vorher ganz viele verschiedene Facetten des Zoos schon beleuchtet. Unter anderem, dass es ein Ort war, der Maler und Künstler extrem angezogen hat. Ich glaube, das gibt es heute schon auch noch, zumindest was die Fotografie angeht. Oder man begegnet ja schon ganz vielen Besuchern und Besucherinnen, die hier mit einem großen Objektiv stehen und sozusagen immer noch Tierstudien betreiben, oder?
Ja, richtig. Wir haben viele Besucherinnen und Besucher, die fotografieren. Wir haben aber auch durchaus Besucher, die vor den Anlagen stehen und malen. Das gibt es also auch. Und wir bieten ja im Tierpark da auch besondere Kurse an.
Malkurse?
Ganz genau, ja. Einfach mal auf unserer Website vorbeischauen. Unter dem Reiter Führungen und besondere Erlebnisse findet man also sowohl Fotokurse wie auch Zeichenkurse, die wir anbieten.
Okay, also da hat sich gar nicht so viel verändert zum Zoo vor über 100 Jahren. Ansonsten habe ich im Gespräch vorher gemerkt, und wir vom Podcast wissen es ja eh, unsere Hörer und Hörerinnen auch, ist der Zoo heute natürlich, also in vielen Dingen grundverschieden von dem vor über 100 Jahren. Wenn ich dir jetzt mal nur 5 Stichworte lasse, was ist für dich ein moderner Zoo oder wie muss ein moderner Zoo sein?
Es ist auf jeden Fall ein Zoo, wo die Tiere auch Rückzugsmöglichkeiten haben, dass die Tiere also auch selbst entscheiden können, ob sie ja nah am Besucher sind, nah am Artgenossen oder sich zurückziehen möchten. Dann hat sich die Aufgabe der Zoos ja insgesamt extrem gewandelt. Bei uns steht ja heute eben Bildung unserer Besucher im Vordergrund, der Artenschutz, der Naturschutz und auch die Forschung.
Vielleicht gehen wir gleich mal auf dieses ganz kleine kurze Wörtchen Zoo ein. Zoo ist nicht gleich Zoo, oder?
Zoo ist nicht gleich Zoo. Der Begriff ist an und für sich nicht geschützt, sondern es ist genau definiert im Bundesnaturschutzgesetz. Da steht drin, Zoos sind dauerhafte Einrichtungen, in denen lebende Tiere, wildlebende Arten zwecks zur Schaustellung während eines Zeitraums von mindestens 7 Tagen im Jahr gehalten werden.
Aber das heißt, könnte ich als Tina jetzt sagen, Mensch, ich mache ein Zoo auf, 7 Tage, ich suche mir irgendwo ein Fleckchen und könnte mir da Tiere für kaufen und die ausstellen?
Du müsstest es natürlich vorher beim Veterinäramt anmelden, dass du das machen möchtest. Dann werden die nachfragen. Dann hängt es ein bisschen davon ab, was du für Tiere zeigen möchtest. Ob das eben Tiere sind, für die auch eine spezielle Sachkunde dann nachgewiesen werden muss. Aber ansonsten wäre das durchaus möglich, ja.
Wir sprechen ganz oft von wissenschaftlich geführten Zoos, wie es Hellabrunn einer ist, die, glaube ich, sogar auch ein bestimmtes Siegel haben. Das, wie heißt es nochmal?
Ja, wir sind Mitglied in allen großen Zooverbänden, also im Verband der Zoologischen Gärten. Das ist der Dachverband im deutschsprachigen Raum, dann die EASA, der Europäische Zooverband, und die WASA, der Weltzooverband. Und Mitglieder in diesen Verbänden haben eben auch einen gewissen Standard, der auch überprüft wird. Und bei der EASA ist es zum Beispiel dieses regelmäßige Screening, wo dann wirklich externe Kolleginnen und Kollegen herkommen und wirklich einmal den Zoo auf links drehen und schauen, passt denn hier auch alles.
Das heißt, es gibt also wissenschaftlich geführte Zoos, es gibt aber auch immer noch Zoos, die privat geführt werden, ist das so?
Ja, das schließt sich nicht unbedingt aus. Es gibt also auch private Zoos, die wissenschaftliche Zoos sind, wie zum Beispiel Hagenbecks Tierpark in Hamburg. Der Unterschied ist tatsächlich eigentlich, dass wir eben auch ausgelernte Zootierpfleger beschäftigen, die also wirklich nach IHK-Prüfung eine Ausbildung gemacht haben. Wir beschäftigen Tierärzte, Biologen. Und wenn man einen Zoo betreiben möchte, ist das halt nicht unbedingt die Voraussetzung. Das heißt, ich muss zwar natürlich für gewisse Dinge eine Sachkunde nachweisen, aber dass ich jetzt wirklich komplett ausgelernte Tierpfleger beschäftige zur Versorgung der Tiere und so weiter, das ist erstmal nicht vorgeschrieben.
Das heißt, wenn mir das jetzt aber wichtig ist, wenn ich sage, ich möchte in einen Zoo, wo ich weiß, da sind wirklich ausgebildete Tierpfleger am Tier, da gibt es Tierärzte, nach was halte ich Ausschau? Welche Zoos sind es dann?
Da kann man am besten mal wirklich im deutschsprachigen Raum auf die Seite vom VDZ gehen, vom Verband der Zoologischen Gärten, eben unserem Dachverband. Da findet man alle Mitgliedszoos und diese Zoos erfüllen eben auch alle diese Kriterien, dass es ja wissenschaftlich geführte, wissenschaftlich geleitete Zoos sind, wo auch verbürgt ist, dass die Aufgaben eben von wissenschaftlich geführten Zoos wahrgenommen werden. Also eben ganz besonders Bildung, Wissensvermittlung an die Besucher, Forschung, Artenschutz, Naturschutz in vielfältiger Hinsicht. Und da kann man sich am besten eigentlich informieren.
Gibt es denn sonst noch einen Unterschied zwischen wissenschaftlich geführten Zoos wie Hellabrunn und anderen Zoos oder Tierparks?
Ja, wissenschaftlich geführte Zoos haben tatsächlich sogar in Anführungsstrichen einen politischen Auftrag für die Arbeit, also die Erhaltung der Biodiversität, die Artenschutzprogramme und so weiter. Das fängt an bei der Weltzoo-Naturschutzstrategie von der IUCN, also von der Naturschutzorganisation der Vereinten Nationen, geht dann weiter über die EU-Zoo-Richtlinie, die genau definiert auch, was Zoos tun sollen für den Artenschutz. Was ganz besonders ist, auch bei der aktuellen Regierung im Koalitionsvertrag sind Zoos erwähnt als sehr wichtig für den Erhalt der Artenvielfalt. Da steht nämlich zum Beispiel drin, zoologische Gärten sind wichtige Institutionen des Artenschutzes und der Bildung, deren Arbeit und Investitionen wir unterstützen. Da sind wir als wissenschaftlich geführte Zoos natürlich auch sehr stolz drauf. Das ist quasi das Staatsziel Artenschutz sozusagen, was man uns da auch übertragen hat.
Aber ist eben deshalb auch eine Aufgabe für euch, einfach nur Unterhaltung und Tiere zeigen, ist einfach gar nicht mehr.
Ja, das hat sich eben extrem gewandelt in den letzten Jahrzehnten, sondern heute geht es ja auch wirklich darum, Zusammenhänge zu vermitteln. Vor 100 Jahren zum Beispiel waren Zoos ja wirklich auch darauf erpicht, eine möglichst vollständige Artensammlung zu haben. Und es waren ja teilweise wirklich lebende Museen quasi. Man hatte von vielen Tierarten nur ein Tier, weil es eben darum ging, dem Besucher das auch systematisch darzustellen. Wie vielfältig sind Meerkatzen zum Beispiel? Und das hat sich ja extrem gewandelt. Das hatten wir ja auch schon sehr oft im Podcast, das Thema, dass wir heute eben viel weniger Tierarten als noch vor 50 Jahren hier in Hellabrunn haben. Die Tierarten, die wir aber noch pflegen, eben auch ganz anders in anderen Anlagen leben, vergesellschaftet vielfach, und dass einfach der Hintergrund, wie wir die Tiere zeigen, ein ganz anderer ist. Es geht eben wirklich um Zusammenhänge, und da sind wir natürlich in Hellabrunn auch eher besonders vorgeprägt, eben wegen dem Geozoo-Prinzip, weil man schon 1928 bei der Wiedereröffnung des Tierparks eben dieses Konzept gewählt hat, was für damalige Verhältnisse völlig ungewöhnlich war. Weg von diesen systematischen Sammlungen und hin zu Anlagen, wo man nach Möglichkeit auch wirklich Lebensraumausschnitte nachgebildet hat.
Mehr Sandtier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.
Also wenn wir jetzt sozusagen auf Zoogeschichte 100 Jahre und mehr zurückgucken, über was freust du dich denn am meisten, wo wir heute gelandet sind?
Ja, das ist auf jeden Fall wirklich, dass das Tier absolut im Mittelpunkt steht, dass wir aufgrund natürlich von neuen Erkenntnissen in der Tiermedizin auch ganz andere Möglichkeiten haben, als das noch vor 100 Jahren der Fall war. Also damals, wenn man Affen im Zoo gehalten hat, sind die häufig wirklich nicht alt geworden, weil es einfach die typischen Probleme gab, die wir Menschen auch haben, mit Infektionskrankheiten und so weiter. Und da haben wir natürlich heute insgesamt einfach viel größere Möglichkeiten, auch unsere Tiere zu pflegen, gesund zu halten. Und die Technik bietet uns einfach auch ganz andere Möglichkeiten, die Tiere heute den Besuchern auf eine ganz andere Art und Weise zu zeigen, als das früher der Fall war.
Carsten, vielen, vielen Dank für die Reise in die Vergangenheit und einen kleinen Blick in die Zukunft.
Dankeschön, Tina.
Ja, das war eine recht besondere Folge von Mir Santier, finde ich. Jede Menge weitere Folgen von unserem Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, und auf der Website hellabrunn.de. Zum Beispiel die Folge über das Artenschutzprojekt Chikananga in Indonesien. Denn, wir haben es gehört, das gehört zu einem modernen Zoo, dass er sich weltweit für den Artenschutz engagiert. Wenn wir euch mit dieser Folge Lust auf die Ausstellung Die Moderne im Zoo gemacht haben, umso besser. Vielleicht sehen wir uns da ja. Ich werde auf jeden Fall noch vorbeischauen im Franz-Marc-Museum in Kochel am See. Die Ausstellung läuft noch bis zum 9. November 2025. Viel Spaß beim Entdecken. Ich bin Tina Gentner und bis bald im Tierpark Hellabrunn.
Mir sind Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.